Das Bildnis des Bruders von Gudrun Hammel. Auf holpriger, zum Teil noch schneeglatter Straße verließ das Postauto das Städtchen Neuenstadt und fuhr über Kleversulzbach, Brettach und Langenbeutingen nach Öhringen zu. Es war der zweite Weihnachtsfeiertag im Jahr 1946. Ich war 16 Jahre alt und meine Gedanken suchten die Mutter in unserer derzeit recht dürftigen Behausung. Wir hatten unsere Wohnung im Raum Heilbronn verloren und waren im Heimatdorf meiner Mutter in einem Häusle untergekommen, das vor uns französische Kriegsgefangene beherbergt hatte. Nun war sie das erste Mal am Heiligen Abend allein. Mein Vater war noch in französischer Kriegsgefangenschaft und mein Bruder noch ganz zum Schluss des Krieges in Heilbronn gefallen. Natürlich wäre ich schon gern vor dem Fest heimgefahren, aber es war nicht möglich. Gestern war kein Omnibus nach Öhringen gefahren und am 24. Dezember war ich noch voll beschäftigt gewesen. Es war mein letzter Arbeitstag in der Bäckerei bei Onkel und Tante. Diese Bäckerei war die einzig erhalten gebliebene im ganzen zerbombten Städtchen. Auch für viele Menschen der Nachbarorte war sie die einzige Möglichkeit, ihre Brotmarken gegen das begehrte Grundnahrungsmittel einzutauschen. So hatte ich also von morgens um 7 bis abends um 6 fast ununterbrochen im stets mit Menschen angefüllten Laden gestanden, nach den Bedürfnissen gefragt, Marken abgeschnitten, Brote und Weißbrotgebäck in die vorgehaltenen Taschen und Rucksäcke gezählt. Einwickeln brauchte man damals nichts, womit auch. Ein 2 Pfund Brot kostete damals 36 Pfennige, eine Brezel 4, ein Kipfle von 100 Gramm 6 Pfennige. Während die Leute ihr Geld zusammenzählten, fragte ich bereits den nächsten Kunden nach seinem Begehr und schnitt die Marken dafür ab. Zum Abschluss des Tages musste dann, wie auch sonst immer, der Laden noch geputzt werden. An jenem Abend aber hatte ich noch eine besondere Aufgabe. Ich musste als Weihnachtsmann verkleidet die Kinder des Hauses, meine 6-jährige Cousine und ihr 4-jähriges Brüderchen, bescheren. Ich war ein freundlicher Weihnachtsmann in ziemlich fantasievoller Kleidung. Auf dem Kopf jedenfalls hatte ich als Mütze einen Kaffeewärmer. Die Kinder fürchteten sich auch nicht vor mir. Das Mädchen sah mich sogar ziemlich neugierig und forschend an. Welche Gaben ich im Sack hatte, weiß ich nicht mehr. Sehr viele waren's nicht. Aber auch für mich war einiges im Sack gewesen. Eine Tüte Weihnachtsgebäck, ein Frottee-Handtuch aus Tantes Aussteuer und von der Oma ein silberner Kaffeelöffel, auch aus ihrem Bestand. Aber dies alles, wie auch ein Kipfbrot und einige Weckle, war nun wohl verwahrt in meiner sehr stabilen Reisetasche, die Mutter gegen Ende des Krieges aus einem Läufer genäht hatte. Als weiteres Gepäck hatte ich noch einen kleineren Koffer und ein sorgfältig gepolstertes und verschnürtes flaches Paket von 65 mal 52 Zentimetern, das ich durch 2 Trägerschnüre auf dem Rücken tragen konnte. In diesem Paket befand sich das Weihnachtsgeschenk für meine Mutter. Ein gerahmtes Bild. Es war ein vergrößertes Foto meines gefallenen Bruders. Ich hatte es im Spätsommer bei einem Fotografen bestellt. 14 Tage vor Weihnachten holte ich es ab. Ich hatte mir nun von der Tante meinen Jahreslohn für die Monate April bis Dezember auszahlen lassen. Es waren genau 120 Reichsmark, 15 Mark pro Monat, abzüglich einen Monat Ferien zur Kartoffelernte beim Onkel. Das Bild kostete 100 Reichsmark, so dass ich fast nichts mehr übrig hatte. Behutsam verstaute ich das Bild im Omnibus neben mir und stellte mir vor, wie die Mutter mein Geschenk wohl aufnehmen würde. Ihr so sehr geliebter, begabter und einst hoffnungsvoller Sohn in lebensgroßem Abbild. Aber mehr und mehr kamen mir Zweifel, ob dieses Geschenk als Weihnachtsfreude geeignet war. Mit solchen Gedanken kam ich schließlich in Öhringen an und hatte dort am Bahnhof auch gar nicht lange Aufenthalt zum Zug nach Waldenburg. Dort musste ich erfahren, dass heute kein Omnibus mehr fahren würde. Was war jetzt zu machen? Ich konnte zur Post nach Neunkirchen telefonieren und dem Onkel ausrichten lassen, dass er mich mit dem Motorrad abholen solle. Ich würde ihm einstweilen durch Waldenburg entgegenlaufen. Das Bild auf dem Rücken und in je eine Hand Koffer und Tasche zog ich los. Ich wollte so rasch wie möglich gehen, damit ich oben wäre, bis der Onkel mit dem Motorrad ankäme. Dabei erwies sich jedoch das Bild, das mir bis zum Hinterteil reichte, bei jedem Schritt als störende Hemmung. Auch schien das Gepäck immer schwerer zu werden und die Schnur schnitt mir schmerzhaft in die Schultern. Aber ich gestattete mir nur ganz kurze Schnaufpausen, denn ich durfte doch den Onkel nicht verpassen. Sehr selten, aber doch ab und zu war ein Motorengeräusch zu hören. Dann stellte ich Koffer und Tasche ab, um dem Onkel gleich winken zu können. Aber es war immer ein anderes Motorrad und ein mir unbekannter Fahrer. Autos fuhren gar keine. Immer schwerer wurde mir das Gepäck. Hatte ich anfangs einen bestimmten Punkt fixiert, an dem ich wieder abstellen durfte, so zählte ich jetzt die Schritte. 10 konnte ich zunächst gehen, aber mit der Zeit waren es nur noch 5. Trotzdem hatte ich allmählich die fast total zerstörte Stadt hinter mir. Nur auf der linken Seite stand noch hier und da ein Haus. Endlich tauchte vorn wieder ein Motorrad auf. Nein, der Onkel war es wieder nicht. Halt! Aber der Schreinersfritzle! Vorsichtig bremste er und wendete das Motorrad. Weil der Onkel sich auf den glatten Straßen nicht zu fahren getraut hatte, habe er ihm Benzin gebracht mit dem Auftrag, er solle mich abholen. Während der Fritzle mir dies kurz mitteilte, nahm er meine Läufertasche und stellte sie auf den Benzinkanister. Ich sollte aufsitzen, den Koffer zwischen seinen Rücken und mich stellen und mich mit beiden Händen an ihm festhalten. Dies war zwar schwierig, aber es ging einigermaßen. Nur das Bild drückte jetzt auf den Hinterkopf. Es wurde eine abenteuerliche Fahrt. Trotzdem hatte ich keine Angst. Der Fritzle fuhr sehr vorsichtig und langsam, besonders bergabwärts. Ständig hatte er beide Füße auf dem glatten Boden. Erst hinterher, als alle so froh über unsere heile Ankunft waren, wurde ich mir der Gefahr bewusst. Daheim in unserer damals sehr bescheidenen Wohnung wurde ich von der Mutter schon sehnlichst erwartet. Sie hatte einen guten Eintopf vorbereitet und sogar die Stube festlich geschmückt. Nicht mit einem Christbaum, aber mit einem frischen Strauß aus Fichtenzweigen, an denen noch die Zapfen hingen. Er stand auf dem Nähtischchen und verbreitete eine weihnachtliche und heimelige Atmosphäre. Ja, und das Geschenk? Ich habe die Mutter schon beim Auspacken darauf vorbereitet. Trotzdem hat sie sehr weinen müssen, als sie plötzlich mit diesem großen Bild konfrontiert wurde. Und ich weinte dann natürlich auch. Schließlich trocknete sie ihre Tränen, nahm mich in den Arm und sagte, »Aber ich hab ja noch dich und unser Vater lebt hoffentlich auch noch.« Dass ich nach monatelanger Arbeit nun ohne Geld nach Hause kam, war überhaupt kein Thema. Mit Geld konnte man in jener Zeit ohnehin recht wenig anfangen.